ARD.
Ihr habt gewählt, ich hab's auch gemacht und jetzt entschlüsseln wir die Ergebnisse. Hier ist Berlin Code mit einer Sonderfolge nach der Bundestagswahl. Ich bin Linda Zervakis und bei mir sind Sarah Frühauf und Nicole Konert, beides Korrespondentinnen im ARD Hauptstadtstudio. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Oh. Okay, ich frage nicht, wie lange seid ihr schon auf den Beinen?
Ja, es war schon einige Zeit, die man da so rumsteht und gesessen habe ich heute eigentlich gar nicht, sondern rumgestanden.
Ja.
Aber es war ein langer Tag und der ist ja noch nicht zu Ende.
Aber ein spannender Tag.
Also wir können ja mal sagen schon mal, wir nehmen den Podcast auf jetzt gegen 22.30 Uhr. Das heißt, das vorläufige amtliche Endergebnis gibt es noch nicht. Nur wir haben uns jetzt entschlossen, wir nehmen jetzt diese Folge mal auf. Wir fangen mal bei dem Wahlsieger an, der Friedrich Merz ist. Was hat dieses Ergebnis jetzt für die Union zu bedeuten? Sarah Frühauf.
Ich glaube, das wissen die noch gar nicht so richtig. Also natürlich freuen die sich jetzt erstmal, okay, wir sind zumindest erstmal stärkste Kraft. Aber es war schon verrückt, diese Stimmung, als die Prognose, also ab als 18 Uhr diese ersten Zahlen da auf diesen riesigen Leinwänden in dem Konrad-Adenauer-Haus gezeigt wurden. Und alle, die haben da die ganze Zeit drauf hingestarrt und die Sektgläser waren schon in der Hand. Und dann war auf einmal der Balken bei ja, 29 vorbei. Und man sah den so in den Augen an und den Gesichtern, die guckten sich so an und dachten, okay, war es das jetzt? Und was machen wir jetzt? Jubeln wir oder jubeln wir nicht?
Ach so, mehr nicht oder wie?
Ja, genau.
Okay.
Also ehrlich gesagt, die dachten alle, das geht über 30 und einige wahrscheinlich auch deutlich über 30. Und dass da jetzt nur die 29 steht und man noch nicht so richtig weiß, also nach jetzigem Zeitpunkt, wird das eigentlich so richtig was mit einer Koalition mit der SPD oder nicht? Muss man da noch einen Partner dazu nehmen oder nicht? Das ist alles für die gar nicht so einfach. Also ich glaube, die haben sich den Abend anders vorgestellt. Mhm.
Ja, Nicole, bei der SPD ist ganz klar verloren, haben sie ja auch eingestanden. Gibt es da jetzt irgendwie direkt schon personelle Konsequenzen? Hat Olaf Scholz da irgendwas durchklingen lassen oder auch von dem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil? Gab es da schon irgendwelche Töne?
Naja, es war auf jeden Fall, es gab eine Draußen- und eine Drinnen-Party und draußen war die Stimmung so mies, dass man da sofort schon einen Neuanfang gefordert hat bei den Genossinnen und Genossen, bei den Wahlkämpfern, die da draußen standen. Es waren wirklich wenige, die da waren. Also ich weiß noch, wie das 2021 war. Da waren draußen Bierbänken. Gut, es war auch im September und es war warm. Aber jetzt war echt, es hieß mal, es sollen 1000 Leute sind im Willy-Brandt-Haus angemeldet. Keine Ahnung, wo die sich versteckt hatten, aber ich habe sie nicht gesehen. Es waren wirklich wenig da, die auch gesagt haben, ja, wir kommen vorbei. Aber wir wissen, das wird ganz schlimm sein heute Abend. Und so war es dann auch. Also das Ergebnis war schlimm für die Sozialdemokraten. Und das hat man dann auch gemerkt. Dann sind die Parteivorsitzenden und der Kanzler auf die Bühne gegangen und dann ging es um Fehler, die man gemacht hat und dass man jetzt was anders machen muss. Und dann gab es diesen einen Satz von Lars Klingbeil, der sagte dann, ja, man müsste auch schauen, Generationenwechsel. Und alle dachten so, okay, was heißt das jetzt? Treten die jetzt zurück? Mhm. Tritt er zurück? Ist er jung? Und Frau Esken, also Saskia Esken, die andere Parteivorsitzende, ist die alt? Geht die jetzt? Was meint er damit? Und es bleibt so im Raum. Und es ist überhaupt nicht klar, wie das jetzt weitergeht. Und jetzt setzen die sich zusammen im Willy-Brandt-Haus, im Präsidium und werden jetzt erstmal schauen, wie geht es weiter? Wie geht man mit diesem wirklich katastrophalen Ergebnis um, und das hat auch jeder gesagt, es ist einfach mies, es ist mies gelaufen. Und was heißt das jetzt auch für eine zukünftige Regierungsbildung und wie spricht man dann mit der Union?
Also sehr, sehr viele Fragezeichen. Du hast es jetzt angedeutet, also wenn man auf so einer Party ist und dann gibt es erst die Prognose und dann die erste Hochrechnung, sind danach alle weg, weil alle frustriert sind?
Also ich kann es ja nur von der SPD sagen, es wurde schlagartig leerer. Also ich habe auch wirklich Leute gehört, die gesagt haben, wir gehen jetzt, wir machen jetzt noch was Schönes, weil das ertragen wir hier nicht mehr. Es war auch einfach nicht gemütlich, weil es war natürlich auch ein bisschen kälter und dann war auch irgendwie das Essen aus und dann war auch klar, was macht man hier noch? Und also es wurde immer weniger Menschen, die da im Willy-Brandt-Haus waren. 2021 war da bis spätabends, war da noch Musik, da wurde noch getanzt. Klar, da konnte man einen Sieg feiern, aber da waren es immer weniger, die da waren. Und man merkte so eine Katerstimmung einfach. Das war wahrscheinlich bei der Union anders.
Ja, Sarah, erzähl mal. Also sind da Sektkorken, wurden die da geknallt?
Nee, eben nicht. Also die Sektgläser, die standen dann schon so bereit, dass die sich hier dann nehmen konnte. Aber es war jetzt nicht so, dass man die dann angestoßen hat und alles ist super. Und das war ganz verrückt. Also alle Balken hatten sich aufgebaut und erst dann, nachdem sie sich alle so ein bisschen angeschaut hatten, wurde applaudiert. Vorher nicht. Also es wurde nicht, also da, wo ich stand, das war auch wie so eine Art Außenstelle sozusagen. Man hat nochmal ein extra Zelt vor dem Konrad-Adenauer-Haus aufgebaut, weil da tausende Gäste erwartet wurden und die nicht alle in diese CDU-Zentrale reingepasst haben. Und ich stand da so mitten unter den Leuten, das sind auch ganz normale CDU-Mitglieder gewesen. Also Leute aus den Ortsverbänden, Landesverbänden, die es sozusagen nicht näher ran ins Konrad-Adenauer-Haus geschafft haben. Und die standen dann da und dachten, geht, ne? Dann hat man nochmal angestoßen. Und es ist verrückt, ich wurde immerzu gefragt von den Leuten, weil die haben ja gesehen, ich habe ein ARD-Mikro in der Hand und stand ja da mit der Kamera mitten in diesem Zelt. Die fragten immer, haben Sie noch neue Zahlen? Haben Sie noch Hochrechnung? Oh Gott. Wissen Sie was? Also diese Hoffnung, okay, vielleicht geht's noch nach oben. Also ja, man ist der Wahlsieger und das wird jetzt alles auch schon werden und jetzt müssen wir das auch irgendwie hinkriegen und das wird schon. Aber so richtig, richtig euphorisch war das nicht. Und ich hatte jetzt auch gerade nochmal telefoniert mit einem Kollegen im Konrad-Adenauer-Haus und ich fragte, und wie ist die Stimmung gerade da? Und der meinte, ja, tanzen irgendwie 4 Leutchen, eine Band ist halt jetzt aufgebaut, aber weiß nicht, also vielleicht ist jetzt eine halbe Stunde später, vielleicht ist Friedrich Merz jetzt auch da und es wird getanzt, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt.
Jetzt hat Friedrich Merz ja den Regierungsauftrag, ne? Wie lange dauert das denn jetzt, bis so eine Regierung steht?
Ja, so schnell wie möglich.
Hat er ja immer gesagt, ne? Also das erinnere ich mich auch noch, dass er das gesagt hat.
Genau, ganz, ganz schnell. Also die haben natürlich für sich so einen Zeitplan, aber der Zeitplan wurde jetzt vor dieser Wahl gemacht und der muss natürlich auch nochmal mit dem Koalitionspartner, mit den potenziellen, wenn es einer ist oder vielleicht zwei, abgesprochen werden. Also die Idee der Union, es ist ja CDU und CSU, ist jetzt erstmal diese Woche so ein bisschen zum Nutzen für informelle Gespräche. Eigentlich geht da keiner so richtig von aus, dass man diese Woche noch sondiert, weil nächste Woche Sonntag steht ja noch eine Landtagswahl an, sozusagen in Hamburg.
In Hamburg, genau.
Genau, da wird nochmal gewählt. Und da denkt man so, ja, wird wahrscheinlich nichts passieren so richtig. Also natürlich wird da viel SMS hin und her geschrieben, da wird auch mal telefoniert. Aber ob jetzt sich so wirklich so eine Arbeitsgruppe wirklich trifft und sondiert und schon mal spricht, das glaube ich nicht. Das wird wahrscheinlich erst nach einem Karneval sein. Dann
stimmt, das haben wir Karneval ja auch mal ehrlich. Genau. Das ist ja auch wichtig dann, ja, obwohl
sehr
wir
wichtig.
Ja abgefahren. Ja.
Hamburg-Wahl und Karneval, da kann man
gut,
auch vorher nicht
aus
eine
Hamburg,
Regierung bilden.
Genau, ich komme aus Hamburg, deswegen ist Karneval mir so egal. Und ich so, aber stimmt ja, sorry, muss ich einmal eingestehen. Okay.
Und dann nochmal, dann würde man nächste Woche Dienstag, das weißt du besser, Nicole, was ist am Montag, was ist da, Ascha? Nee.
Nein, am Montag ist Rosenmontag.
Rosenmontag,
das ist also immer noch
nächste Woche.
Genau, nächste Woche ist Rosenmontag, dann ist Aschermittwoch, der politische Aschermittwoch ist dann auch nächste Woche.
Also die CDU, gut, dass uns Nicole jetzt auch erklärt hat.
Die alle im Kopf,
die CDU geht Karneval davon eigentlich aus, dass man an dem Dienstag nach dem Rosenmontag dann nochmal schon mal sprechen könnte, dann 10 Tage drauf, also 10 Tage sondiert und dann in sogenannte Koalitionsverhandlungen geht und dann bis Ostern soll am besten alles stehen und dann ist alles gut, nach der Vorstellung der Union.
So, okay. Genau, das ist die Idee von Friedrich Merz.
Und das war ja jetzt der Zeitplan der CDU. Wie sieht sowas dann bei der SPD aus und ist die überhaupt gewillt zu sagen, so ja, machen wir sofort mit?
Naja, jetzt sitzen die erstmal zusammen und müssen sich erstmal überlegen, wie sie in der Partei das Ergebnis sortieren, wie sie auch vielleicht Posten intern auch schon vergeben. Und dann gibt es ein, ich würde mal sagen, Problem, das ist nämlich Friedrich Merz, der durchaus angeeckt ist bei vielen Sozialdemokraten, als er gesagt hat, diese linken Spinne, mit denen, jetzt ist damit auch mal vorbei mit dieser linken Mehrheit und er bedient jetzt die Mitte. Was ich heute im Willy-Brandt-Haus gehört habe von der Basis, die da waren, aber auch so von führenden Sozialdemokraten, die waren richtig sauer. Die haben gesagt, was soll das denn? Also warum macht er das jetzt nochmal am letzten Tag vor der Wahl, nochmal Öl ins Feuer zu gießen, nochmal das Land zu spalten? Da waren wirklich also sehr emotionale Gespräche da, auch in dem Partyzelt. Die einigen, die da waren, die gesagt haben, ich war demonstrieren, ich bin kein linker Spinner, ich habe gegen rechts demonstriert, ich habe gegen Nazis demonstriert und jetzt soll ich mit so einem Friedrich Merz Koalitionsverhandlungen führen? Was soll das denn? Mhm. Das heißt, dieser linke Flügel in der SPD ist auch entscheidend. Und natürlich muss man den auch erklären, warum man jetzt vielleicht mit Friedrich Merz eine Koalition eingeht. Mhm. Was so die roten Linien sind, welche Themen man sagt, dass wenn das nicht kommt, dann machen wir nicht mit. Und das wird jetzt erstmal diskutiert. Und da werden die nur, was ich gehört habe, wirklich mit Themen überzeugen können und sagen können, okay, uns ist A, B, C wichtig, also zum Beispiel soziale Sicherung, Rente, das ist denen alles wichtig, Reform der Schuldenbremse. Ob man da mit denen ins Gespräch kommt. Und dann muss man das eben auch den SPD-Mitgliedern argumentieren können, warum man jetzt, nachdem man im Wahlkampf sehr beschimpft wurde von Friedrich Merz, warum man mit ihm eine Koalition eingeht.
Ja, was spricht denn dagegen, gegen eine Koalition mit der CDU?
Das spricht auf jeden Fall dagegen, dass sie natürlich auch nicht alle sozialdemokratischen Werte und Projekte über Bord werfen wollen. Und die haben natürlich Wahlkampf gemacht für den Mindestlohn. Das ist so eine rote Linie. Die haben Wahlkampf gemacht für eine stabile Rente. Die haben Wahlkampf gemacht dafür, dass sie mehr Geld für Investitionen brauchen, eine Reform der Schuldenbremse. Sie haben einen Deutschlandfonds ins Schaufenster gestellt, 100 Milliarden nochmal extra. Und wenn man dann das Programm der CDU ansieht und der Union, hört sich das natürlich alles anders an. Und jetzt werden sie gucken müssen, was sind unsere wichtigsten Dinge. Und soziale Gerechtigkeit ist das Hauptthema der SPD. Und da wird man schauen müssen, wie man da schnell zueinander kommt.
Sarah, du hast ja jetzt auch Friedrich Merz so ein bisschen begleiten können auch. Er ist ja angewiesen auf eine andere Partei und wenn er natürlich vorher immer gesagt hat, das sind Spinner, linke Spinner und so weiter. Wie schätzt du es ein? Wird er das schaffen, sozusagen die wieder einzulullen, weil er sie ja für eine Regierungsbildung braucht?
Schwierige Frage, weil Friedrich Merz ja schon jemand ist, der jetzt gerade in seiner Partei auch erlebt hat, dass ihm viele Recht gegeben haben. Er ist jetzt so großen Widerspruch, zumindest aus den eigenen Reihen, nicht unbedingt gewohnt. Deswegen frage ich mich, wie tatsächlich diese Koalitionsgespräche oder zuerst erstmal Sondierungsgespräche vorangehen und wie kompromissbereit er tatsächlich ist. Also Friedrich Merz glaubte ja tatsächlich, dass er nur sagen muss, CDU pur und der Rest der Leute, der Parteien, wird sich dann ihm zuwenden, weil die wollen ja mitregieren. Jetzt könnte die Konstellation eine ganz andere sein und jetzt müsste er vielleicht mehr Kompromisse in Kauf nehmen, als er eigentlich gedacht hat. Und da bin ich mal gespannt, ich weiß es wirklich nicht ganz genau, wie kompromissfähig er da tatsächlich ist. Sie hatten ja eigentlich die Idee, das Hessen-Modell zu fahren. Das bedeutet,
das heißt genau.
Genau. Die Landtagswahlen in Hessen sind noch nicht so lange her. Ministerpräsident ist da Boris Rhein und das wird in der CDU immer als das tollste, idealste Modell überhaupt erzählt, weil Boris Rhein damals in der Situation war, dass er sich den Koalitionspartner aussuchen konnte. Also sowohl Grüne als auch SPD wollten gerne mit der CDU koalieren. Und die Geschichte innerhalb der CDU ist, das war ganz toll, weil damit konnte Boris Rhein ganz viel rausschlagen und den Preis nach oben treiben für die CDU. Und das war die Idee. Das sollte auf jeden Fall nach der Bundestagswahl stehen, das Hessen-Modell. Mhm. Da sind wir jetzt weit von entfernt.
Muss er wahrscheinlich dann auch, wird er spätestens jetzt auch merken. Ne? Was ich mich ja frage, was wird nach diesem Wahlergebnis eigentlich aus Olaf Scholz?
Olaf Scholz ist vergangen als Geschichte. Ja? Also es war völlig klar, das war mal. Also es war halt jetzt der Kanzlerkandidat. Und man fragt sich jetzt natürlich auch, welche Rolle wird er haben? Wird er jetzt im Bundestag jetzt die nächsten Wochen noch hinten sitzen und zuschauen, wie da vorne vielleicht irgendwie andere... Also das ist, alles
kannst
noch
du einschätzen, ob der komplett rausgeht?
Naja, er hat ja gesagt schon von Anfang an, dass wenn Friedrich Merz Kanzler wird, dass der nicht im Kabinett da irgendeine Rolle spielen wird. Das wäre auch komisch. Ich meine, was soll er denn noch werden? Finanzminister war er schon, Arbeitsminister war er schon, er war schon Kanzler, er war Generalsekretär, er war JUSO-Vorsitzende. Also sind alles so Positionen, wo man sich denkt, alles schon gemacht. Ich glaube, er ist auch fein damit. Und klar, muss er sich jetzt natürlich anhören von vielen Sozialdemokraten, dass er schuld ist, weil er war einfach ein wahnsinnig unbeliebter Kanzlerkandidat, also der unbeliebteste überhaupt, den man sich in der SPD vorstellen kann. Es war heute auch immer wieder, haben sich die Wahlkämpfer auch miteinander gesprochen und gesagt, wir mussten uns immer anhören, warum habt ihr denn nicht den beliebteren Pistorius genommen, was sollte das eigentlich? Und sie mussten dann immer im Wahlkampf erklären, ja, Pistorius wollte ja dann nicht und hat zurückgezogen und der Kanzler, und es ist ja unser Kanzler, und klar war das argumentativ auch schwierig, warum man dem Kanzler sagt, nee, du jetzt nicht. Ne?
Was ich aber ganz spannend fand zu sehen ist, dass Olaf Scholz ja direkt, als er sozusagen seine erste Ansprache auch gehalten hat, wo die Kameras drauf waren, Friedrich Merz gratuliert hat und umgekehrt, also es war sozusagen ein Fairness-Spiel, ne? Also ich glaube, Friedrich Merz hat auch was gesagt, aber ist das ungewöhnlich oder ist das, gehört das zum guten Ton in der deutschen Politik?
Nee, das gehört eigentlich zum guten Ton. Also so sehr die sich auch ja bekämpft haben, auch wirklich verbal beschimpft haben im Bundestag, auch im Wahlkampf, immer mal wieder ein Satz kam, wo man dachte, oh, musste das jetzt sein? Gehört es zum guten Ton, am Ende zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Und alles andere wäre auch komisch gewesen, oder?
Ja, das, und für Friedrich Merz fällt das natürlich nicht schwer, weil ihm das, weil er natürlich weiß, Olaf Scholz ist, wie Nicole sagt, ist einfach Geschichte. Er ist jetzt der nächste Mann.
Was ist eigentlich mit den Beliebtheitswerten, vor allem von Friedrich Merz?
In der CDU ist man sich natürlich bewusst, dass der unbeliebt ist. Was ich erstaunlich finde, ist, wie sehr sich tatsächlich trotzdem diese Wahlkämpfer, auch viele junge Wahlkämpfer, hinter Friedrich Merz gestellt haben. Es gab im Wahlkampf so Hoodies, so Pullover, wo hinten drauf März 2025 stand.
Und wer trägt denn sowas?
ganz, ganz viele Mitglieder der Jungen Union, und ich war auch auf einigen Wahlkampfveranstaltungen, und da stehen die dann wirklich so in der Gruppe, halten so März-Schilder hoch, haben diese blauen Pullover an und sind wirklich ehrlich begeistert von diesem fast 70-jährigen Mann, und das finde ich schon faszinierend. Und viele in der Partei glauben auch, wenn der erstmal Kanzler ist, dann wird er schon beliebter werden, weil dann werden die Deutschen ihn erstmal so richtig kennenlernen. Mhm. Also im positiven Sinne kennenlernen, nicht im negativen Sinne. Ich bin gespannt.
Ja, und es war ja auch ganz spannend zu sehen, was Friedrich Merz als erstes gesagt hat, als er auf der Bühne war.
Wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer sein.
Kommt sowas an?
Ich weiß es nicht. Also da war der größte Jubel im Konrad-Adenauer-Haus auf jeden Fall.
Vielleicht aber auch, weil er ungewollten Witz gerissen hat, oder?
Ja, aber ich kenne den jetzt auch ein bisschen schon. Und der kann auch einen Humor haben, der kann auch locker sein. Das kann man sich manchmal gar nicht so richtig vorstellen bei dem Außenbild Friedrich Merz. Beim letzten Parteitag, vergangenes Jahr in Berlin, da war ja die ganze CDU auf der Tanzfläche und alle haben wild zu Daniel Günther, der da aufgelegt hat. Und Joe Ciallo, der ist, also Daniel
ich
Günther.
Ich habe die Bilder noch im Kopf. Ja,
Daniel Günther, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Joe Ciallo ist hier Kultursenator in Berlin. Und die haben da wirklich für Stimmung gesorgt und mittendrin Friedrich Merz mit seiner Frau. Also der kann auch ein bisschen, wie hat er gesagt, Rambo-Zambo?
Rambo-Zambo.
Rambo-Zambo, genau.
Okay, wird wahrscheinlich ein neuer Hit jetzt noch dieses Jahr.
Aber ich habe die Bilder noch im Kopf, wie er da getanzt hat. Aber ja, er hat getanzt. Wie gesagt, heute wurde nicht getanzt.
Ja, und es gibt
2021 war das anders.
Das stimmt. Und es gibt aber auch wirklich viele, und das auch nochmal eine Fürrede für Friedrich Merz. Es gibt sehr viele in seinem engeren Umfeld, die das wirklich unglaublich loyal zu ihm sind. Die sagen, ich mache das für Friedrich Merz, wenn der nicht mehr da ist, dann bin ich ja auch weg. Und, okay. Und das über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und das finde ich immer tatsächlich beeindruckend, dass Menschen wirklich sagen, ich mache das für den, auch weil ich den einfach als Mensch total schätze.
Okay. Ja gut, Rambo-Zambo-Momente gab es bei der SPD wahrscheinlich nicht. Wir hören mal rein, wie das bei Lars Klingbeil klang.
Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern in der SPD. Umbrüche, dass wir uns organisatorisch anders aufstellen, dass wir uns programmatisch anders aufstellen und ja auch, dass wir uns personell anders aufstellen. Ich sage hier mit absoluter Klarheit, der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden. Wir wollen den Wiederaufbau der SPD als Volkspartei der linken Mitte. Dafür treten wir an, dafür kämpfen wir, dafür stehen wir geschlossen. Und das kann die Sozialdemokratie, liebe Freundinnen und Freunde. Darum geht es jetzt auch als Resultat aus diesem Wahlergebnis.
kurz zusammengefasst, also der klang schon verbittert und halt auch so eine, wie eine neue Strenge in der Stimme, ne?
Ja, das kann man schon so sagen. Und da steckte natürlich in diesen paar Sätzen von Lars Klingbeil einiges drin. Also Generationenwechsel, personeller Umbruch. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird was? Da geht es um, wenn man eine Koalition mit der Union macht, wer wird Minister? Dann geht es darum, welche neuen Kandidaten kommen überhaupt rein. Es ist teilweise so, dass manche Abgeordnete einfach rausgefallen sind, weil sie in manchen Wahlkreisen gegen die Linkspartei verloren haben, was denen besonders wehgetan hat, gegen die CDU oder auch bei manchen sogar gegen die AfD. Die linke Mitte, hat Lars Klingbeil gesagt, heißt, bei der linken Mitte, und das ist das, was der SPD wehgetan hat, sie haben wahnsinnig viele Wähler auch an die Linkspartei bei den Themen soziale Gerechtigkeit, eigentlich das Urthema der SPD, verloren. Und jetzt sehen die natürlich, man hat auf der einen Seite, Friedrich Merz, der sagt, diese linken Spinner, auf der anderen Seite hat man aber eben Wählerinnen und Wähler an die Linkspartei verloren und die SPD hat auch einfach einen starken linken Flügel in der Partei. Auch da wird man sich auch nochmal neu organisieren müssen. Also es sind unglaublich viele Fragen, wie geht es weiter mit dieser Partei und welche Rolle, welche wirklich großen Themen der SPD kriegen sie in einer zukünftigen Regierung mit, ohne sich dann vielleicht noch mehr kaputt zu machen.
Und wenn Lars Klingbeil von einem Generationenwechsel spricht, ist da schon irgendwie durchgekommen, was das vielleicht auch für Boris Pistorius bedeuten könnte? Weil der stand ja eigentlich auch mal zur Debatte, dass er die SPD vielleicht durch diesen Wahlkampf führen sollte.
Es geht jetzt ganz viel um Personen und auch, das ist so typisch auch in der SPD, auch um, wer kommt aus welchem Land. Boris Pistorius kommt aus Niedersachsen, Lars Klingbeil kommt aus Niedersachsen, Hubertus Heil kommt aus Niedersachsen, Matthias Mirsch, der derzeitige Generalsekretär, kommt auch aus Niedersachsen. Aber da gibt es ja noch andere Landesverbände. Nordrhein-Westfalen war mal eine große Hochburg, ist jetzt wenige geworden, aber haben unglaublich viel zu sagen auch in der SPD. Und jetzt fängt es nämlich an, das Geschacher. Wer ja aus welchem Landesverband wird was? Warum sind so viele Niedersachsen quasi gerade da in Führungsposition? Was ist eigentlich mit dem Thema Frauen? Wo sind denn die Frauen in der SPD? Parität ist ein unglaubliches Thema in der SPD, dass also Männer und Frauen gleichwertig Positionen besetzt haben. Also da wird jetzt unglaublich viel diskutiert, auch jetzt am Abend noch vom Wahlauslese jetzt und auch noch die nächsten Tage. Wie geht's weiter in der SPD? Also da werden wir noch viel sprechen müssen.
Also wir haben viele Fragezeichen noch vor uns, aber ich möchte eine Sache möchte ich noch erwähnen. Das ist ja die Wahlbeteiligung, die bei 84% lag, was ja gigantisch ist. Das letzte Mal war das seit der Wiedervereinigung, also 1990 irgendwie, das letzte Mal war die so hoch. Was ist eure Begründung dafür, dass diesmal nicht viele gesagt haben, oh, interessiert mich alles nicht, ist sowieso immer das Gleiche, deswegen gehe ich gar nicht zur Wahl. Warum ist die diesmal so hoch?
Mich hat das ehrlich gesagt erstaunt, weil in meinem Umfeld auch ganz viele gesagt haben, boah, dieses Mal, ich weiß gar nicht so richtig, wen ich wählen soll. Ist ganz, ganz schwierig.
Aber mir genauso.
Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht die politische Analyse oder der Versuch der Analyse, weil ehrlich gesagt, ich weiß es ja auch nicht ganz genau. Aber das, was Friedrich Merz da auch im Bundestag gemacht hat, dieses Vorgehen zum Thema Migration und da auch Stimmen der AfD mit im Kauf zu nehmen bei bestimmten Anträgen und auch beim Gesetz hat er das ja versucht zum Thema Zuwanderung. Das hat, glaube ich, echt auch nochmal bestimmte Leute mobilisiert. Also, dass die Linkspartei jetzt so abgeschnitten hat und so gut in den Bundestag noch eingezogen ist, wie es vor ein paar Wochen noch gar keiner erwartet hat, glaube ich, hat auch mit einer gewissen Mobilisierung durch das Vorgehen von Friedrich Merz zu tun. Also zumindest wird das auch so in der CDU gesehen. Und damit hat, glaube ich, keiner so richtig gerechnet, diese wahnsinnige linke Mobilisierung auch.
Und natürlich auch der Frust. Man wollte jetzt die Regierung, die Ampelregierung war kaputt, es war ein Ende und der Frust, man braucht jetzt irgendwie einen Neuanfang und es muss jetzt endlich was passieren und man braucht eine stabile Regierung und dafür braucht man eben die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Und ja, man hat es auch, ich finde, bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern gesehen, die haben natürlich auch gesagt, so jetzt erst recht, jetzt wollen wir andere Parteien, jetzt wollen wir die Linkspartei, jetzt wollen wir auch eine starke Opposition. Wir wollen auch tatsächlich schauen, dass was Neues beginnt. Und ja, ich finde es auch erstaunlich. Ich habe auch gedacht, die Wahlbeteiligung ist niedriger. Aber es wurde ja unglaublich viel auch aufgerufen und es war viel los im Land. Viele haben demonstriert gegen rechts. Außenpolitisch war wahnsinnig viel los, dass man irgendwie auch wahrscheinlich auch so das Gefühl gehabt hat, jetzt muss man wählen gehen, damit man schnell irgendwie eine Regierung zustande kriegt und irgendwie in dieser ja, sehr wahnsinnigen Welt vielleicht eine Koalition hat.
Aber ich glaube auch, was man nicht unterschätzen sollte, ich habe mir noch nicht die ganzen Wahlbeteiligungen auch in den Ostländern angeschaut, wo die AfD sehr stark ist. Es gibt auch nicht nur eine Mobilisierung von links, sondern es gibt auch eine Mobilisierung der Unzufriedenen und auch von rechts. Also ich glaube, das muss man in den nächsten Tagen sich auch nochmal genauer anschauen.
Und jetzt ist der Moment, wir kriegen gerade eine Eilmeldung rein, dass Christian Lindner von der FDP gesagt hat, er möchte sich aus der Politik rausziehen. Jetzt die Frage an dich, Nicole, weil die SPD ja damals gesagt hat, so mit der FDP machen wir nicht weiter. Was glaubst du, was das auslösen wird?
Ja, es hat schon auf der Wahlparty, gab es so einen Glücksmoment bei den Sozialdemokraten, als sie gesehen haben, dass die FDP wahrscheinlich nicht reinkommt. Und die haben auch immer wieder jetzt auch Wahlkampf gegen Christian Lindner gemacht und gesagt, der ist quasi an allem schuld, der hat die Koalition zum Sprengen gebracht. Und man hat den ganzen Abend auch nochmal mitgefiebert, ob jetzt Christian Lindner wieder der Problembär wird, weil wenn die FDP reinkommt, dann wäre es eben knapp, wie man weiter Koalitionen bilden kann. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Sozialdemokrat jetzt durchaus sich freut und sagt, so jetzt wenigstens der ist raus, das gönnen wir denen, das hat man auch im Vorfeld immer gehört. Und jetzt wird man aber auch gucken müssen, wie die FDP sich neu aufstellt. Also, weil die Partei braucht jetzt auch einen Neuanfang. Die ist jetzt raus. Christian Lindner zieht sich da jetzt zurück. Der war jahrelang das Gesicht der FDP. Der hat die wieder reingebracht in den Bundestag, jetzt aber auch wieder raus. Also es ist völlig klar, wegen Christian Lindner fliegen jetzt auch die ganzen FDP-Abgeordneten raus aus dem Bundestag. Und jetzt wird man sehen müssen, wie die Liberalen sich neu aufstellen und ob sie es überhaupt schaffen, bei der nächsten Bundestagswahl, soweit denken manche ja schon, ob sie es wieder schaffen werden, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, dass man wieder FDP wählt.
Ja, krass. Also, es bleibt spannend. Ich kann euch an dieser Stelle nur danken, dass ihr nach diesem ultralangen Tag auch noch die Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Also, vielen, vielen Dank, Nicole Kohnert und Sarah Frühauf. Dankeschön.
Ja, gern.
Danke.
War ja fast Entspannung.
Ja, wir konnten sitzen.
Ja, okay, genau. So, und für euch zu Hause noch ein Podcast-Tipp. Es ist nämlich passend zum Ort, um den sich heute alles dreht, ist es der Tipp Lost im Bundestag. Unsere Kollegin Bianca Schwarz hat sich in 5 kurzen Folgen auf den Weg gemacht und erkundet für und mit euch das Reichstagsgebäude, aber so, wie ihr es garantiert noch nicht kennt. Bianca macht sich vom Keller bis zur Kuppel auf dem Weg durch Gänge, Tunnel und Brücken. Ihr lernt ungewöhnliche und besondere Orte mit ihr kennen und erlebt, was sonst nur Abgeordnete und ihre Mitarbeiter kennenlernen. Also macht euch mit Bianca auf dem Weg und sucht in der ARD Audiothek nach Lost im Bundestag. Und wenn ihr Fragen habt, was ja durchaus sein kann nach so einer Bundestagswahl, dann könnt ihr uns die natürlich auch stellen. Entweder schreibt ihr uns an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und am Dienstag gibt es dann nämlich schon unsere nächste Sonderfolge mit allen neuen Entwicklungen rund um diese Bundestagswahl. Bis dann, ich freue mich auf euch.